Hallo und mein Moin. Heute geht es um das Thema Show. Von der Albumidee bis auf die Bühne, dass ihr so mal mitbekommt, was alles notwendig ist, so eine Show überhaupt zu spielen. Viel Freude. Wer?
Herzlich willkommen zu Tourbusgeflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß.
Hi.
Spontan.
Hallo.
Ich weiß es nicht.
Das war jetzt aber überraschend.
Ja, auf jeden Fall. Ich war noch nicht so weit mit meinen Aufzeichnungen. Genau, heute soll es um das Thema Show gehen. Also auch, wie kommt es überhaupt zu einer Show? Also, was muss passieren, dass überhaupt eine Show entsteht?
Welche Vorbereitungen sind notwendig?
Genau. Also vom Notenblatt, wie gesagt, also von der ersten Note, die man Proberaum spielt, bis dann auf die Bühne. Hör auf zu lachen.
Der Samu lacht, weil er Notenblatt gehört hat.
Er denkt, er kennt es gar nicht. Er kennt es gar nicht. Als Schlagzeuger kennt es überhaupt keine Noten.
Doch, ich kenne Schlagzeugnoten.
Was? Diesen komischen Strich und den Punkt?
Ja.
Das ist keine Noten.
Das ist Morsecode.
Ich glaube auch.
Idiot.
Genau.
Was ist alles nötig von eurem fertigen Song bis zur Bühne? Was passiert? Womit geht's los? Was ist das allererste?
Ja, ich würde einfach sagen, proben.
Songs schreiben.
Ja. Band genau. Gründen. Idioten.
Ja, okay. Solo-Projekt.
Ja, nee, ist ja klar. Als erstes Mal braucht man ja irgendwelche Songs, die man darbieten kann.
Genau, die so weit ausgefeilt sind, dass sie darbietbar sind.
Genau, also noch nicht notwendig, dass man ein Album hat oder sowas. Es muss ja erstmal live funktionieren. Und die kleineren Bands haben ja eher sowieso noch kein Geld, um ein Album aufzunehmen. Deswegen muss es erstmal stehen.
Vielleicht können wir die heutige Folge nicht so an ganz kleinen Bands entlang hangeln, sondern ich würde es vielleicht an so ein bisschen, wo schon ein bisschen mehr geht, dass man da so ein paar mehr Variablen hat, an denen man schrauben kann.
Guns N' Roses?
Also, genau. Dass wir nicht über eine Jutze-Band reden. Die hat weniger Vorbereitung als so auf so einer Clubtour oder so.
Okay.
Aber schauen wir mal, wo es hinführt.
Ja, ich glaube, wir sprechen ja eher aus der Ego-Perspektive, sprich,
in der Art, genau.
Ja.
Genau.
Um den Status jetzt genau definiert zu haben damit. Ja, ist doch cool. Nee, also als erstes brauchst du natürlich irgendwie einen Song, im besten Fall mehrere. Du kannst natürlich auch eine Show spielen und fünfmal den gleichen spielen, aber das wird ein bisschen lame irgendwann für die Gäste. Aber ja klar, du musst auf jeden Fall mal irgendwie einen Song haben. Und es ist, meiner Meinung nach, ist es ein Riesenunterschied zwischen, wir haben einen Song, der quasi fertig ist, und wir haben einen Song, der so sitzt, dass du ihn live spielen kannst.
Oh, stimmt.
Das sind nämlich absolute Welten. Nur weil ein Song fertig geschrieben ist, heißt das nicht, dass du ihn darbieten kannst. Da gehen teilweise Wochen voller Proben ins Land, bis sowas tatsächlich hinhaut. Weil je nachdem, also jetzt gehen wir mal wieder davon aus, dass eine Band nicht das erste Konzert spielt, sondern irgendeins. Heißt, man hat schon Songs vorher geschrieben, vielleicht auch schon ein paar Veröffentlichungen gehabt. Und man versucht ja auch immer so ein bisschen mit dem nächsten oder von Song zu Song, von Album zu Album zu wachsen. Und das macht man ja auch ein bisschen, indem man sich aus der Komfortzone rausbewegt, kann man das so sagen? Komplexere Sachen spielt, klar. Aufwendigere Sachen. Und dementsprechend musst du teilweise halt einen Song achtmal irgendwie dir halt, acht ist so eine Zahl, das ist viel mehr, was sage ich denn eigentlich?
Das ist schön. Ich weiß auch nicht, warum es acht ist, ehrlich gesagt.
Es ist genau acht.
Es sind genau acht. Genau, richtig. Wenn es am siebten Mal klappt, ist halt so einfach. Wenn du das neunte Mal brauchst, dann bist du schlecht.
Hör auf als Musiker.
Ja. Genau. Nee, aber das heißt, du musst halt dir vielleicht auch irgendwelche Spielweisen aneignen, die gar nicht so zu deinem normalen Repertoire gehören. Und vor allem ist es auch so eine Sache, wenn man schon das Glück hat, in einem Studio einen Song aufzunehmen und sowas, wenn du da einen Song aufnimmst, was du ja oft Part für Part machst und nicht am Stück einspielst, dann ist auch so das Ding, dass man ja auch gerne mal improvisiert, rumprobiert und sowas. Und dann fährst du aus dem Studio heim und weißt teilweise gar nicht mehr, was habe ich denn da jetzt final gespielt, was geht. Und vor allem geht dann in der Regel noch bis zu den Song oder von der Studioaufnahme bis du den Song auf der Bühne spielst, zieht ja noch richtig Zeit ins Lande, weil normalerweise ist ja vor so einer VÖ, wenn du im Studio bist, muss das Ding ja noch fertig gemischt und gemastert werden. Dann muss dieses Album veröffentlicht werden. Und dann fängst du in der Regel erst an, die Songs zu spielen. Das heißt, zwischen deinem Studioaufenthalt und dem ersten Mal so einen Song live spielen, da geht ja ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder sowas gerne mal irgendwie ins Lande. Und dementsprechend musst du dich halt auch wieder in diese Songs reindenken. Wenn du halt nicht so ein Streber bist und die regelmäßig übst, was ich halt voll nett bin, fängst du teilweise wieder von null an Songs zu lernen, die auf dem Album sind, das gerade rauskommt. Und das ist total heftig auf jeden Fall. Ich glaube, das haben viele nicht auf dem Schirm, wie viel Zeit da dazwischen liegt und Aufwand.
Guter Punkt, den du ansprichst. Eigentlich, weil es oft oder weil es üblich ist, Shows zu spielen, Touren zu spielen, die an einem Album hängen, die an einem Release dran hängen. Und dadurch liegt natürlich da oft viel Zeit dazwischen, zwischen wir nehmen es im Studio auf, dann wird Promo gemacht, die Platte wird veröffentlicht und schlussendlich dann auf der Bühne. Das stimmt, da ist viel Zeit. Und ich sehe da auch vor allem das Ding, wenn das in diesem typischen Ablauf ist, dass man dann, wenn man im Proberaum ist, sich wieder an die Arrangements machen muss, da das dann, oder weniger die Arrangements, mehr die Instrumente, da wenn man dann auf der Platte vielleicht 3 oder 4 Gitarren eingespielt hat, das aber live mit 2 Gitarren umsetzen muss, dann ist das wieder eine andere Geschichte.
Oder nicht noch 2 Gitarristen einstellen will.
Oder so, ja. Ja. Man muss dann überlegen, wie man den Song, den man da auf Platte gezaubert hat, live auch rüberkriegt. Das ist natürlich von Band zu
In
Band
gut,
anders.
Vor allem.
Ja. Manche Bands spielen auf Platte so wie live, also Instrumentierung auch. Und andere haben halt auf Platte 4 verschiedene Gitarren und Dings und Dongs und
Samples, Pillepalle, Zweitstimmen, Drittstimmen, 18 Stimmen.
Genau, da sind wir nämlich dann beim nächsten Schritt. Wenn man sowas wie Samples hat, muss man im Proberaum das auf live feilen sozusagen. Sich überlegen, kommt was vom Band oder spielen wir alles live? Wie arrangieren wir das Ganze, dass das live umsetzbar ist und trotzdem noch Spaß macht für den Gast, also auch für die Mucker? Das heißt, man muss sich für die Live-Show die Songs nochmal zur Brust nehmen und überlegen, wie die tatsächlich umsetzbar sind. Kriegen wir das mit den Vocals alles so hin? Gab es da so Überschneidungen irgendwie, weil man das Part für Part aufgenommen hat und solche Sachen? Wer übernimmt jetzt die Backing-Vocals?
Ja, genau, kriegst du teilweise überhaupt so einen Übergang hin?
Genau, was im Studio vielleicht der Sänger gemacht hat, in einzelnen Parts muss man dann live, braucht man plötzlich einen Background-Sänger irgendwie oder 2.
Ja.
Und das ist dann der Hauptprobeaufwand, den Song live tauglich zu kriegen.
Da waren wir ja immer in der luxuriösen Situation bislang, dass wir 2 Sänger haben, die sich da gegenseitig aus der Patsche helfen können. Oder was heißt Patsche? Wenn du aber halt zum Beispiel einen Part im Studio genau so singen willst, weil es pervers klingt, und dann merkst du auf einmal live oder beim Proben, oh, das ist gar nicht so leicht. Mhm. Und dann ist es halt wichtig, dass da irgendwie jemand zum Beispiel noch einsteigen kann, um vielleicht irgendwie einen Ton noch zu halten oder sowas. Oder so einen Shout, so einen Filler mit reinzumachen und so Zeugs. Und da ist es halt wichtig, wenn du keine 2 Sänger hast, was die meisten Bands haben, dass du halt auch im besten Fall noch andere Mucker in der Band hast, die so halbwegs singen können, die du vor ein Mikrofon stellen kannst.
Die so ein paar mal übernehmen können, ja.
Also man muss es sich mal überlegen, kenne ich eine Band, die ich in den letzten Jahren mal live gesehen habe, bei der nur ein Mikrofon auf der Bühne steht? Nee, oder?
Ah, gibt's bestimmt, fällt uns aber gerade nicht ein. Mir fällt
wieder Guns N' Roses.
Mir fällt Powerwolf ein, zum Beispiel.
Ah, echt?
Ja, die haben einen Sänger. Oh? Keine Backings, nix. Ja.
Haben die Samples auch dann?
Ja.
Aha.
Ja.
Daher haben sie auch nur ein Mikro dann wahrscheinlich.
Ja, nee, es kommen nicht Backing-Vocals vom Band.
Ach so, okay.
Oder so. Es kommen Chöre und sowas läuft schon mit, aber es gibt da jetzt keine Backing-Vocals, die da Playback mitlaufen oder sowas.
Ja, wenn wir schon genau bei diesem Thema sind, so Playbacks, Backing-Vocals etc., bedeutet ja wir haben schon drüber gesprochen, dass du tight spielen musst, dass du auf Klick spielen musst, dass du die technischen Voraussetzungen haben musst, dass du, wie jetzt in unserem Fall, bei mir auf Pedal tritt, der Song beginnt und auf diesen Spuren, die mitlaufen, halt dann zum Beispiel, wie auch bei uns, noch eine Gitarre ist oder zum Beispiel etwas, was die Vocals unterstützt, wie zum Beispiel eine Zweitstimme oder so ein Chor oder Pillepalle, damit das Ganze noch ein bisschen getragener ist halt alles oder halt mehr klingt wie auf Platte.
Je nachdem wie halt
wie der Song klingt oder klingen soll. Ja. Und das ist tatsächlich gar nicht so wenig Arbeit, bis du sowas mal arrangiert hast, einen Studiosong live tauglich zu machen. Dauert.
Habt ihr so eine zeitliche Einschätzung, also von Album zu Live, da kann man sagen, irgendwie 5 Wochen, 10 Wochen, je nach.
Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Das kommt immer.
Wie meinst du, auf Probezeit oder sowas?
Ja,
oder?
Also wie lange braucht man ungefähr, um das so hinzukriegen, dass es tatsächlich. Ja, natürlich, wenn man Profimusiker ist, braucht man 2 Monate, weil du jeden Tag proben kannst, aber.
Ich glaube, das kommt drauf an, wie anspruchsvoll die Mucke ist, wie anspruchsvoll die Show ist, die du auf die Beine stellen willst, wo man beim nächsten Step werden, wenn man einen Punkt. Ein Song arrangiert hat, wie man dann eine ganze Setliste arrangiert, Choreografie, genau, sich einen Show-roten Faden ausdenkt, genau. Das kommt natürlich drauf an, wenn man eine Punkrock-Band ist und einfach die Songs runterzockt, kann man einfach die Songs zocken, egal, ja. Shuffle.
Quasi. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, glaube ich, wie so die Proberoutine ist. Also du kannst ja zum Beispiel irgendwie so einen fixen Probetag haben. Entschuldigung, ich muss gerade meinen Wein nachleeren, deswegen ich mich vom Mikro. Das aussieht. Steht neben mir auf dem Boden, damit ihr vielleicht ein Bild habt. Das sah, glaube ich, ganz unelegant aus. Ja. Danke. Und ob man zum Beispiel halt 1 oder 2 Tage die Woche hat, an denen man immer probt, egal ob was ansteht oder nicht. Das hatte ich zum Beispiel mit meiner Band Most Wanted Monster vorher. Wir haben immer, natürlich klappt es mal nicht, aber wir haben fixe Probetage gehabt, bei denen wir immer in der Woche proben, damit wir quasi live tauglich sind. Und bei uns jetzt bei Grizzly ist das ja gar nicht so leicht, weil wir teilweise zerstreut wohnen, weil keiner von uns so einen richtig geregelten Tages- oder Wochenablauf hat. Da ist es dann halt eher so, dass wir quasi ja so Terminproben machen. Wir wissen, wir spielen eine Show und dann machen wir genügend Termine vorher aus und dann ist es halt eher so, Akkordproben vor den Konzerten und vor Natur, dass das dann sitzt. Deswegen kannst du das schwierig auf einen Zeitraum festmachen.
Und es kommt auf den Aufwand an. Wenn du jetzt da, ich sag mal, eine Band bist, die auf eine Headliner-Tour geht und, was sagen wir mal, schon 300, 400, 500er Clubs füllt, hast du ja dann auch vielleicht entsprechendes Licht-Setup oder irgendwelches Bühnenzeug, ja, was dann mehr Aufwand und Vorbereitung braucht. Ich glaube, pauschal kann man es nicht sagen. Das kommt immer.
Ja.
Ich wollte einfach nur, dass die Leute mal hören, dass es tatsächlich ein recht langer zeitlicher Aufwand.
Es ist auf jeden Fall ein langer Prozess.
Es ist nicht so, wir machen ein Album und nächste Woche spielen wir dann die Shows. Nee,
genau,
und,
Ich finde so das Kernelement bei den Proben ist diese Setliste ausdefinieren. Doch nochmal zu checken, wenn man eine Live-Probe, eine Choreo-Probe macht, wozu ich absolut raten würde. Wenn man dann merkt, okay, irgendwie hat der Song an dieser Stelle nicht so einen Drive, vielleicht setzen wir den an den übernächsten Song und so weiter. Und da können wir vielleicht einen Übergang machen. Da lassen wir die Gitarre klingen und dann machen wir eine Ansage oder so.
Da wären wir bei Punkt-Setliste.
Genau.
Das wäre der nächste logische eigentlich. Wie baust du ein Set auf?
Richtig.
Deswegen ist es ja auch oft so, dass eine Setliste oder Live-Konzerte nicht so sind wie das Album. Also das ist nicht von 1 bis 12, sondern dass man einfach eine andere Dynamik bekommen muss
oder
möchte. Richtig,
wenn man die Reihenfolge auf einer Platte plant, dann überlegt man sich ja auch irgendeinen roten Faden oder irgendeinen, das macht so Sinn, den Song an diese oder jene Stelle zu packen, aber ich glaube, live sind das dann nochmal andere Anforderungen.
Ja, voll. Vor allem ist ja auch so das Ding, du schreibst ein Album oder du bringst ein Album raus und du spielst nicht alle Songs live. Es gibt
stimmt.
Ich will es nicht sagen, ein Großteil der Songs, aber ja, ist eigentlich so. Ein Großteil der Songs, die auf einem Album sind, werden nicht live gespielt.
Korrekt, ja.
Und ich meine, das ist ganz klar, du hast ja je nach Release hast du so 2, 3, 4 Single-Auskopplungen, sagen wir mal, und die musst du als safe in ein Live-Set übernehmen, weil das sind die Songs, die die Leute eh schon kennen, am besten kennen, weil die schon vorher verfügbar waren. Und dann bist du bei einem Punkt, wenn du jetzt eine Band bist, die schon länger unterwegs ist, welche Songs fliegen jetzt raus? Mhm. Und das ist eine richtig blöde Phase. Ich sag mal so, wenn deine Band halt so eine Kurve hat, dass es immer weiter nach oben geht, dann nehmen auch so die Setlängen zu, natürlich. Am Anfang, wenn du eine junge Band bist, spielst du halt deine Sets, die in der Regel so 30 Minuten gehen oder sowas. Aber bei uns ist jetzt zum Beispiel so, wie lang war das längste Headliner-Set, das wir jemals gespielt haben? 80 Minuten
fast,
oder sowas?
Ja, fast anderthalb Stunden.
Fast anderthalb Stunden, ja. Oder so. Und da hast du halt hast du das Doppelte an Songs, das Zweieinhalbfache an Songs, teilweise das Dreifache an Songs. Oder sowas, wenn du halt zum Beispiel auf einer Tour Support bist oder sowas, dann ist dein Set teilweise 25 Minuten lang.
Dann sind das genau 5 Songs.
Genau, 5 Songs fertig. Ballerst du, abgesehen, ja, du hast noch kurze dabei, da sind es vielleicht 6. Und wenn du aber so ein langes Set spielst, dann, was spielt man denn da, 15 Songs?
Sowas, ja. Also,
ja, 15 ist vielleicht ein bisschen viel, aber so 12, ich glaub, so 12, 13
kann man sich schon.
Das können Sie ja selber ausrechnen, ein Song geht zwischen 3 und 4 Minuten.
Ja, aber du musst ja auch atmen, ein paar planen und sowas. Du musst.
Und auch, je größer du bist, desto mehr ist natürlich auch so das Entertainment zwischen den Songs. Dann gibt es irgendwelche Zuschauer oder als
oder
Headliner,
Events,
egal wie
genau,
groß, da so gibt es irgendwelche Spaßprojekte und sowas, ja.
Ja, das stimmt. Also Es ist dann eh wichtig, wenn wir bei dem Thema Setlisten sind, dass du im besten Fall, also wir haben uns das so angewöhnt, wir machen immer gleich Setlisten für unterschiedliche Längen. Wir machen eine Setlist für Set, das circa eine halbe Stunde geht, sei es zum Beispiel früher auf einem Festivaltag oder bei einer Supportshow. Wir machen ein Set, wenn du weiter hinten im Line-Up bist, das so roundabout 50 Minuten geplant ist. Und dann haben wir noch so ein Hardcore-Headliner-Set, das halt weit mehr als eine Stunde geht oder so. Und dann hast du halt natürlich immer noch so Variationen, wenn du deine finale Stage-Time kennst, irgendwie wie lange du spielst und sowas, dann hängst du noch einen Song ran oder lässt einen raus. Und dann ist jetzt eigentlich so die goldene Frage, wie baust du so ein Set auf?
Das ist das Ding. So wie du es erklärt hast, das war der sehr gute Ansatz, dass man sich verschiedene Setlängen schon vorbereitet. Denn es ist nicht, oder sollte meiner Meinung nach nicht so sein, du hast angenommen ein 30-Minuten-Set, 6 Songs, die gut funktionieren, und dann kriegst du die Ansage vom Booker, da habt ihr ein 60-Minuten-Set, dann hängst du ja nicht einfach nochmal 6 Songs hinten dran. Weil dann ist, da ist die Struktur dann durcheinander. Das passt da nicht, der rote Faden. Das wird dann nochmal neu gewürfelt, das wird dann alles nochmal neu besetzt sozusagen. Und das finde ich ganz wichtig, wenn man da solche, also ich stehe darauf, wenn eine Show wie eine Show wirkt. Auch wenn es Punkrock und ein Song nach dem anderen, 1, 2, 3, 4 und los.
Ja.
Aber ich finde es cool, wenn man merkt,
die haben sich Gedanken gemacht.
Das ist nicht unvorbereitet hier.
Ja, das ist nicht so eine random zusammengewürfelte Auswahl an Songs.
Die Mucker haben sich überlegt, an dem Part passt es ganz gut und da machen wir den Übergang und so. Das finde ich immer ganz schick, weil du so halt diesen Spannungsbogen oben hältst über eine Show.
Wir hatten auch damals das Problem, Gitarrenwechsel war oft ein Problem, weil du verschiedene Gitarren hast mit verschiedenen Stimmungen.
So, true.
Auch und Thema
Choreo. Oder umstimmen.
Genau. Ja.
Genau.
Ja.
Und dann musstest du halt, je nachdem, also der Song passt mit dem, weil dann musst du nicht umstimmen oder halt keine neue Gitarre wechseln und sowas. Und dann war natürlich auch immer ein großer Punkt, wie die Setlist aufgebaut ist, weil wir eben verschiedene Gitarren hatten.
Richtig.
Korrekt. Wenn du jetzt 3 verschiedene Tunings hast, dann fließt das natürlich auch mit ein und ist dann nicht nur der kreative Part, sondern dann überlegst du vielleicht sinnvollerweise, die 2 Songs in dem Tuning hintereinander zu spielen. Genau. Macht das Sinn? Kriegen wir das hin?
Weil sonst dauert es irgendwie 2-3 Minuten, die man sich halt verschenkt einfach.
Voll. Also wir sind jetzt, will ich nur kurz sagen, bevor ich es vergesse, ich würde vielleicht noch 2-3 Sätze sagen zu dem Setaufbau. Aber was auf jeden Fall bei sowas ganz wichtig ist, wenn du diese Sets zusammengestellt hast, prob die mit einer Stoppuhr. Überleg, wann kommen Ansagen, und es fühlt sich ultra dumm an, und ich als Schlagzeuger sag's natürlich ja ganz leicht, weil ich keine Ansagen mache, aber selbst wenn du von 0 Leuten im Proberaum spielst, mach Ansagen, damit man so ein Gefühl dafür hat. Damit nämlich dann zum Beispiel der Gitarrist in der Zeit weiß, ich muss umstimmen, ich wechsle die Gitarre oder sowas, damit dann nicht auf einmal so eine peinliche Stille entsteht. Und das sind so Sachen,
dass
die nimmt man...
Dass jeder das Gefühl für die Pausen kriegt und checkt, zwischen den beiden Songs kann ich jetzt vielleicht nicht ein Bier holen, oder?
Ja, genau, richtig. Ich glaube, das nimmt man als Otto-Normal-Konzertbesucher, wenn man nicht Musiker ist, nicht wahr, dass solche Sachen komplett Choreo sind eigentlich. Du musst wissen, wann hast du Zeit, eine neue Klampfe zu holen oder sowas. Das heißt, da muss dann auf jeden Fall eine Ansage dazu rein oder sowas. Wann muss umgestimmt werden und so Zeug. Das ist ultra wichtig. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, eine Stoppuhr bei den Proben laufen zu haben. Und im Zweifelsfall, wenn es geht natürlich nie auf 30, 40, 50 Minuten auf oder sowas, und auf jeden Fall nie drüber sein, im besten Fall 2 Minuten drunter.
Ja, correct. Safe. Das ist, der Start eures Sets ist nicht festgelegt, aber das Ende eures Sets ist festgelegt.
Ganz
auf,
genau.
Auf einer Festivalbühne.
Lieber plan dir Puffer ein.
Ja.
Habt ihr das, so als kurze Frage, plant ihr auch so, ich habe das mal gehört und nehme es selber auch so wahr, dass man von einem Konzert eigentlich nur den ersten Song und den letzten Song mitnimmt? Das heißt, ihr packt dann die erste Zahl, also der erste Song ist so euer Kracher und der letzte Song ist ein Kracher, und das zwischendrin ist so natürlich auch wichtig, aber irgendwie, ja, also man vergisst einfach das, weil man sich nicht an alles erinnern kann.
Klar, sagen wir es mal so, wenn das eine Band ist, die du zum Beispiel noch nie siehst, aber die du dir anguckst, weil du da bist, ja, dann bleibt der erste und der letzte Song hängen, und deswegen müssen auch meiner Meinung nach, auch wenn wir diese Regel schon gebrochen haben, aber meiner Meinung nach, der erste Song muss eine Single sein. Und der letzte Song muss eine Single sein. Und dann kannst du das ja immer noch so ein bisschen puffern.
Also wenn man Singles hat, oder man hat halt einfach, wenn man hier am Anfang steht, der beste Song und also die besten Songs kommen ans Ende und dann anfangen.
Ja.
Heutzutage hat sich in dieser Musikwelt ja auch eine krasse Entwicklung eigentlich durcherlebt. Heutzutage kannst du als Band ja auch schon, wenn du nicht ständig Shows spielst, durch andere Parameter wie Spotify und so weiter raushören, welche Songs in deiner Hörerschaft denn eigentlich gut ankommen. Ja. Früher musste man das natürlich antesten. Da gab's sowas nicht. Da haben die Leute die Platte gekauft, man wusste aber nicht, auf welche Songs sie stehen. Und heute kann man durch die ganzen Datenkraken, die es überall gibt, rauslesen, okay, diese Songs kommen gut an, die Songs, in denen wir dies oder jenes machen, kommen schlecht an. Und dann kann man das natürlich auch mit in seine Setliste, in die Planung mit einfließen lassen.
Wo es ja live immer so ein bisschen anderen Drive hat, finde ich. Also
ja, natürlich.
Ein Song aber, kann live richtig, richtig geil sein, auf Platte ist er so, denkst dir,
klar,
was ist ein Scheiß. Aber
oder auch du hast ja schon eindeutig, man sieht es ja, doch schon. Ja. Also der am wenigsten, mit Abstand am wenigsten gehörte Song auf der Platte würde ich vielleicht nicht live spielen. Es sei denn, er bedeutet mir echt krass was oder so.
Ja,
aber
ja, ich kann es verstehen.
Man hat
aber
da schon so ein paar Daten, die man da mit einfließen lassen kann. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache und am Ende muss man es dann ausprobieren, live checken, fühlen, Atmosphäre aufsaugen und merken, okay, der Song kommt gut an oder der Song käme eigentlich gut an, wenn er nicht an dieser Stelle wäre. Und solche Sachen, das muss man halt ausprobieren, dazulernen, checken, beim nächsten Mal anders machen und fühlen.
Ja, wir haben es auch gerade eben schon gesagt, dass man nicht nur die Songs proben sollte oder die Ansprachen, sondern auch Choreografie. Auch wenn es sich so komisch anhört, dass eine Punkrock-Band Choreografie einen übt, aber es ist tatsächlich so, wie bewege ich mich auf der Bühne? Wie kann ich meine Gitarre schwingen? Was ist cool? Das muss man alles tatsächlich üben. Es ist ja nicht so, dass man von heute auf morgen irgendwie Gitarre schwingen kann, sondern das sind ganz viele Verletzungen und Schnittwunden am Hals, bis man das kann. Ja. Und auch das kostet alles Zeit. Also
auf jeden Fall.
Wir wollen ja nur zeigen in der Folge, wie aufwendig eigentlich es ist,
dazu,
eine Show.
So eine Show steht,
genau.
Ja.
Und wie gesagt, Choreografie, am besten hole ich einen großen Spiegel und schaut oder nehmt euch auf mit der Kamera, schaut euch an, was ihr macht, auch während der Show sowieso. Als kleinen Rückblick, also so als kleines, wie heißt es bei
Spielanalyse.
Genau, Spielanalyse. So, wie habe ich mich bewegt, warum habe ich mich da bewegt und habe ich mich da unwohl gefühlt?
Das war der Vergleich mit den Sextapes, ne?
Korrekt.
Ja. Ganz kurz, bevor wir bei der Choreo sind, ein Ding mag ich noch kurz zur Setlist sagen, vielleicht als Kommentar und das ist ja, oder so als Abschließenden, das ist ja auch so das Ding bei den Singles. Du hast es ganz wichtig gesagt, was am meisten gehört wird. Und du hast oft diese Problematik, wenn dein Album fertig ist, dann kommen dir manche Songs stark vor. Das heißt aber nicht, dass das die besten Songs sind. Und das zieht bei einer Single-Auswahl bei einem Album, das zieht aber auch bei den Songs, die du live spielst. Ne? Also der Wurm muss im Fisch schmecken und nicht im Angler. Nur weil der eine Song dein Lieblingssong ist, heißt es nicht, dass der safe ins Live-Set muss, wenn die Fans alle einen anderen Song hören wollen und sowas. Das darf man nie außer Acht lassen und ich finde auch, da sollte man nicht so falsche Scheu haben, nachzufragen. Viele Bands machen das bei Social Media, wenn man drauf achtet. Fragen, welche Songs wollt ihr im nächsten Live-Set haben? Ja. Was sind die Lieblingssongs vom neuen Album? Und clever. Das hat nichts so mit Eitelkeit zu tun, vielleicht bei manchen, das will ich jetzt nicht sagen, aber diese Frage von welchen Song von unserem neuen Album findet ihr am allergeilsten? Das heißt nicht, wir wollen Bestätigung haben, sondern das heißt, welchen Song findet ihr wirklich am besten? Was spielen wir live irgendwie oder was wird noch eine Single zum Beispiel?
Auf jeden Fall. Das stimmt. Das
so,
stimmt
jetzt wirklich. Choreo. Ich wollte das nur noch kurz loswerden.
Choreo, obwohl ich das auch benutze, den Begriff Choreo-Probe, ich würde es aber nicht mal so unbedingt festhalten wollen, weil das ja vielleicht für manche so einen leicht negativen Beigeschmack hat.
Es geht auch
hat.
Eher Richtung Pop, so, wo man so fünf Tänzer sind.
Genau,
so.
Man denkt dabei an Deadlift die Soest, aber es hat damit
nichts
zu tun.
Richtig, es hat damit nichts zu tun. Vielleicht kann man es eher umschreiben als einfach ein echt Zeitszenario, in dem man mal seine Laufwege kennenlernt.
Wir nennen es Performance-Probe.
Performance-Probe, ja genau, das ist gut.
Es klingt nicht scheiße.
Ja.
Ja, aber dann checkt man zum Beispiel, wenn man als Gitarrist Pedals auf dem Boden hat, dann checkt man, okay, in dem Moment im Song sollte ich dastehen und nicht auf dem Riser oder da hinten, und dann fängt man an, sich das zu verinnerlichen, an welchen Stellen habe ich Pausen, wann kann ich mal durchatmen und so. Und da geht es im Grunde drum, dass man sich auch, und das ist das Wichtigste daran, sich so aufstellt wie live, sich nicht im Kreis aufstellt und sich anschaut, sondern sich so aufstellt wie live und auch gegen eine Wand spielt, sozusagen.
Ja.
Ins Nichts spielt das so, als stünde man auf einer Bühne.
Oft orientierst du dich ja auch an deinen Musikerkollegen, weil du ihnen zuschaust. Ja. Weil sie, also jetzt zum Beispiel bei Bassisten und Gitarristen und sowas, was greifen sie denn gerade oder sowas, dass man nochmal kurz so ein Backup im Kopf hat oder sowas. Und wenn man dabei immer im Kreis steht, wie du sagst, und dann auf einmal live nicht mehr im Kreis steht, dann stehst du ziemlich blöd da, weil vielleicht auf einmal irgendwelche Ankerpunkte in deinem Kopf weg sind, die du nicht bewusst wahrgenommen hast, aber da hast du auf einmal gemerkt, so shit, bei der Stelle gucke ich doch immer, was macht Domme denn gerade oder so. Einfach weil man unsicher ist oder so.
Dieses Dunkel noch dazu in der Bühnenshowlichtsituation, auch das sollte man...
Genau, Showlicht im Proberaum am machen.
Und wenn man kein Showlicht hat, dann macht es einfach dämmerig, macht es dunkel, so wie es auf einer Bühne im Worst Case ist.
Man holt sich zwei Baustrahler, einen rechts, einen links, macht das große Licht im Proberaum aus und dann hast du schon so ein bisschen mehr die Lichtstimmung, die wirklich zieht irgendwie.
Und dann mal wirklich zu probieren, alles klar, Intro läuft, jetzt ziehen wir das Set durch, als würden wir auf der Bühne stehen.
Ja.
Und nicht Intro verkackt, oh, wir starten neu, sondern nee, wir checken hier, wie wir uns im Fehlerfall verhalten. Wie verhalten wir uns, wenn eine Seite reißt? Kriege ich schnell meine Backup-Gitarre und so ein Zeug. Diese Abläufe kann man dann verinnerlichen.
Und es wird auch irgendwie im kleinsten Proberaum gehen. Also
auf jeden Fall. Wenn du
definitiv.
Wenn du im Kreis stehen kannst, kannst du auch alle frontal.
Ja. Klar.
Ja, auf jeden Fall. Sonst stehst du halt einfach so ein bisschen versetzt und dann funktioniert das schon. Aber und das finde ich immer das Spannende, wenn man solche Proben macht und dann halt auch immer, man sollte sich dran erinnern, aber solche Proben müssen quasi mit diesem Live-Enthusiasmus gespielt werden. Auch wenn niemand da ist.
Und auch wenn man sich dumm fühlt.
Genau, musst du reindreschen, als würden da 5000 Leute stehen. Weil mir ist es teilweise schon passiert, wir haben ein Set im Proberaum gespielt oder sowas, also vor x Jahren, den Fehler habe ich nur einmal gemacht und hab so vor mich hingespielt halt so ein bisschen und ich bin ja ein Schlagzeuger, der sich eher gerne mehr bewegt und gerne lauter als leiser spielt, weil ich es fühle. Einfach weil ich es fühle und weil es raus muss. Und da merkst du aber teilweise nach dem zweiten Song oder sowas, fuck, meine Hände verkrampfen. Zum Beispiel. Oder ey, ich
wenn
kann
Intro
einfach
voller
nicht mehr.
Im ersten Song voller Elan gespielt hast, so.
Ganz genau. Und sowas willst du nicht auf der Bühne merken, dass dir im Endeffekt jetzt gerade die Power irgendwo fehlt. Deswegen, es fühlt sich extremst dumm an, wenn du als Band im Proberaum stehst und dich bewegst wie bei einer Live-Show und Ansagen machst wie bei einer Live-Show, aber genau das sorgt dafür, dass halt keine unvorhersehbaren Sachen auf einmal passieren, wie zum Beispiel, ich habe keine Puste mehr oder shit, da steht ja jemand oder oh, wir haben jetzt hier gerade eine halbe Minute Pause, weil der Sänger weiß vielleicht nicht, was er sagen soll. Der Gitarrist hat einen Klampfenwechsel, den die anderen nicht auf dem Schirm hatten oder sowas. Oder zum Beispiel, ein Song läuft automatisch weiter vom Sampler im Hintergrund und startet und solche Sachen. Und um das negative Wort Choreo so ein bisschen zu entschärfen, ne? So von wegen so, okay, wir spielen beim vierten Song, dritter Takt, da springen wir alle hoch oder sowas, ne? Das ist so sehr einstudiert. Aber wenn du halt so eine Live-Probe machst, dann bewegt man sich ja. Und das heißt, da entstehen ganz automatisch so Bewegungsparts, wo dann auf einmal alle hochspringen oder sowas, wenn man sich aneinander orientiert und sowas. Und das hat meiner Meinung nach wenig mit so Sachen einstudieren zu tun, sondern das passiert automatisch und du bist drauf gefasst und du weißt, was jetzt passiert. Das ist jetzt nicht so, wann können wir springen, wann können wir Konfetti zünden. Klar, auf sowas passt du ja schon so ein bisschen auf. Aber das sind eher so Sachen, die du halt unter Live-Bedingungen quasi probst, damit du es halt dann in Live genauso wiedergeben kannst. Und das ist so, was die Choreo für mich ist dabei.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das als Sänger sehr hilfreich fände.
Stimmt.
Diese Ansagen mal durchzugehen und um nicht halt live das erste Mal den Song wirklich anzusagen, sondern im Proberaum sich schon vorzustellen, da stehen jetzt 1000 Menschen, die warten drauf, dass ich den nächsten Song ansag. Und wenn man das dann schon 3, 4, 5 Mal gemacht hat, während irgend so Performance-Proben, dann hat man das schon mal drin, da hat man den einen oder anderen Satz sich schon mal zurechtgelegt und weiß, wie man da einen geschickten Übergang vielleicht findet und man steht halt da nicht vielleicht voller Aufregung und außer Puste und völlig geflasht, weil die Leute voll gut drauf sind.
Ja.
Und ist natürlich auch sympathisch, voll klar, aber wenn dann so Momente entstehen, die wirklich kurz unkoordiniert sind und dieser Show die Spannung kurz nehmen, weil nicht über die Ansage hinweg gehalten wurde, ist dann manchmal ein bisschen ärgerlich. Kommt natürlich auch immer auf den Genre an.
Ja. Ja,
wenn es irgend so eine eine rotzige Rock'n'Roll-Band ist, dann ist das wieder was anderes in so einer Kneipe oder so, aber wenn du halt...
Du hast gerade probiert, das Adjektiv rotzig umzudrehen, dass es gut klingt, ne?
ja, genau.
Ich hab's auch gemerkt.
Ich wollte nicht sagen, irgendeine Rotz-Rock'n'Roll-Band, sondern so eine kernige Rock'n'Roll-Band. Ne, so die halt drauf scheißen, ob jetzt da ob der Backdrop gerade hängt oder nicht, ne? Das ist ja auch so.
Natürlich genreabhängig auf jeden
Richtig.
Fall.
Richtig, aber wenn du halt eine Show, wenn der Headliner...
Helene macht das nicht.
Nee, da ist alles durchchoreografiert.
Nicht Helene.
Ach, ich wollte auch sagen, also jeder Moderator, jede Schauspieler probt auch, bevor er Text hat irgendwie. Und deswegen ist es klug, dass ein Sänger seine Ansprachen übt und vielleicht auch aufschreibt und auch mehrere Varianten hat davon.
Ich habe auch bei meiner mündlichen Abi-Prüfung, das habe ich auch geprobt. Stand ich auch daheim und habe gegen eine Wand geredet.
So, habe ich auch gemacht.
Dass man das halt schon mal gemacht hat. Du kannst nicht reden.
Richtig, aber nur deswegen.
Denken.
Wir haben Quellen zum Lenken.
Okay, sagen wir mal, die Proben liefen alle gut.
Ja, Text ist geschrieben,
genau, Song Text ist aufgenommen. Die Songs sind live tauglich. Was ist der nächste Step? Es geht dann an den Tourtag und was vorbereitet werden muss.
Ich würde dann noch einen Schritt vorweggehen. So das Thema nicht ausweiden, aber das Thema Booking und so und Thema Showvorbereitung, Kontakt mit dem Veranstalter würde ich noch so kurz ansprechen. Nicht im Detail, dem würde ich vielleicht noch eine extra Folge widmen.
Ja, und vor allem, da haben wir viele Sachen schon gesagt. Aber klar, als erstes ist dann der Kontakt mit dem Veranstalter, alles klären, was geht.
Wo kommt das Konzert her? Das kommt ja nicht vom Himmel geflogen. Wenn du jetzt eine kleine Band bist, dann fängt es an,
das bringt der Storch.
Ach so, ich dachte, die Bienen waren das. Am Anfang spielst du vielleicht so Jutze-Shows oder kleine Club-Shows, weil du da irgendjemanden kennst oder so. Und so etabliert sich das nach und nach. Aber irgendwann, idealerweise, fängt es an, dass man mit einer Booking-Agentur zusammenarbeitet und jemand für dich Shows bucht, weil irgendein Veranstalter vielleicht sogar speziell dich angefragt hat oder eben eine Band, die so ist wie deine. Und dann geht es los, dass du mit dem Booker und dem Veranstalter, man handelt Gagen aus, man muss sich überlegen, wie viel Geld, das geht eigentlich wieder zurück auf die Choreoproben oder auf die Showproben, wie viel Geld können wir in unsere Show stecken, wie teuer ist unsere Produktion, nehmen wir Licht, nehmen wir Konfetti mit, nehmen wir
ist Crew drin?
Irgendwas, genau, haben wir Crew mit dabei und so, das hängt natürlich ja alles auch von der Gage ab. Das heißt, diese ganzen Show-Vorbereitungen beinhalten dann auch Absprachen wie, wir kommen im Bus oder wir pennen im Hotel, der Veranstalter zahlt das Hotel oder man kriegt mehr Gage und man zahlt selber das Hotel und solche Dinger. Also da ist viel so Büroarbeit, die erstmal passiert. Ja, aber
also ich glaube genau solche Sachen, das ist Stoff für eine Extra-Folge.
Absolut, ich wollte nur erwähnen, dass chronologisch passiert dann das Booking der Show, die Vorbereitung, man überlegt sich, wie transportieren wir Crew und Material dahin, wo pennen wir, spielen wir 5 Shows am Stück, pennen wir im Nightliner oder bei Freunden oder ne, so dieser Step muss dann passieren, dieses Administrative, wie so ein Speditionskaufmann so gefühlt irgendwie.
Ja,
überlegen, wann kommt wer von A nach B, haben wir Crew, wohnt der in einer anderen Stadt, dann kommt der dann mit dem Zug da und dahin.
Genau,
und
jetzt kommt eigentlich so eine Reihe von Themen, die wir schon hatten, beziehungsweise noch haben werden, wie zum Beispiel ist dieses ganze Organisatorische geklärt, was gehört dazu.
Genau.
Ist der Bus gebucht? Hat jemand einen Daysheet geschrieben?
Riesenthema, da gehen wir ein andermal noch genauer drauf ein.
Und wann fahren wir los und wann ist Get-In bei der Show?
Was muss man alles vorbereiten, bis man tatsächlich beim Veranstalter steht und der sagt, hallo, guten Tag, da ist eure Garderobe, da ist eure Bühne, in 6 Stunden habt ihr Soundcheck.
Ja. Genau da steigen wir jetzt
da steigen
ein.
Wir,
ich wollte gerade sagen, jetzt ist Showtag, oder?
Da steigen wir jetzt aber ein.
Jetzt ist Showtag, man fährt hin, man guckt, dass man nicht ganz besoffen ankommt.
Man hat alles geklärt, die Veranstalter wissen idealerweise, wann du ankommst.
Geheimtipp, keine Kiste Bier im Bus mitnehmen, wenn man lange fährt.
Der Samu hat sich gerade versprochen, Geheimtipp, eine Kiste Bier mitnehmen im Bus.
Ja, nein, ich sag das nur, weil ich möchte an die letzte Fahrt nach Hamburg erinnern, wo ich quasi 5 Stunden davon alleine gefahren bin, die letzte Stunde nochmal gewechselt habe und da wollte ich ein Bier und es war keins mehr da.
Was? Das glaube ich aber nicht.
Doch.
War ich dabei?
Da warst nicht du dabei. Das war irgendeine andere Show. Warte, jetzt überlege ich. Lüge ich? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war es eine Strecke Hamburg und ich war richtig pisst, weil ich ein Bier wollte und einfach alles leer getrunken war. Und dann habe ich mal ganz kurz den Moralapostel raushängen lassen. Leute, wir müssen ja alle heute noch spielen. Weil ich ein bisschen sauer war.
Hat noch einer einen Zixer gefunden und dann war wieder alles gut.
Ja, genau. Richtig. Aber habe ich auch nur gesagt, weil ich ein bisschen sauer war, weil ich noch ein Bier wollte einfach. Nee, so, jetzt ist Showtag. Jetzt kommst du an und dann passieren genau diese Sachen. Erstmal noch die Sachen, die vielleicht noch nicht klar sind. Im Voraus, wann ist der Soundcheck? wann gibt es Essen, in welcher Reihenfolge ist wer an diesem Tag dran, mit Soundchecken, mit Aufbauen etc.
Genau, wer kriegt welchen Riser, wer darf wo sein Krempel ausladen. Genau,
welches Equipment ist eventuell geshared.
Ja.
Das heißt, wer baut auch was auf. Ich finde, meiner Meinung nach gehört es immer dazu, wenn man auf eine Show kommt und eine Band stellt zum Beispiel das Schlagzeug, die andere Band stellt Gitarrenboxen, was weiß ich was. Und du bist nicht die Person, die dein Instrument stellt und dann gehört es einfach dazu. Wir hatten das schon ganz oft, zu allen hingehen und sich begrüßen und sowas und sagen, hallo, ich bin der, schön, dass wir hier sind, bla bla bla. Ja. Und dann gehört es aber auch dazu, du bist der, der heute das Schlagzeug stellt, geil, hey, ich bin Samu, voll nett, dass du das stellst, muss ich auf irgendwas achten, was geht ab, wie sieht's denn aus?
Ja.
Meiner Meinung nach gehört das, das ist einfach, das gehört sich so,
Respekt danke einfach,
zu,
ja,
ganz genau, danke zu sagen dafür, dass die Leute irgendwie Sachen für einen zur Verfügung stellen, damit der ganze Abend für alle ein bisschen geschmeidiger ist und nicht jeder mit einem Riesenbus kommen muss, sondern so Sachen aufgeteilt
genau, das, darauf könnten wir noch kurz eingehen, für die, die es nicht wissen, oft ist es so, bei kleineren Shows, wenn da angenommen 4 Bands spielen, dass da nicht jede Band ein Schlagzeug mitbringt, dann einigt man sich im Vorfeld.
Ja.
Der eine bringt Schlagzeug mit, die anderen bringen die Boxen mit. Das ist üblich, das macht man bei den Konzerten, das ist einfach den Aufwand für alle kleiner hält.
Spielt euer Schlagzeuger 5 Toms, dann sollte er vielleicht sein Schlagzeug mitbringen, wenn die anderen nur 2 Toms spielen.
Genau.
Ja, ja, blödes Beispiel. Es ist uns schon mal passiert, ich möchte die Band jetzt nicht nennen, wo wir auf einem Festival gespielt haben mit einer namenhaften Band und da hieß es dann auf einmal, oder nee, andersrum, es hieß, ich darf das Schlagzeug mit benutzen, super, gehe ich hin und sag, hey, cool, vielen Dank, dass du irgendwie heute Schlagzeug stellst und sowas, ich habe Hardware und alles dabei, also wie gesagt, ich brauche nur Kick und die beiden Toms. Und der dann so, nee, also meine hohe Tom spielst du nicht. Der hat dann quasi, der wollte mir nur seine hohe Tom verweigern. Wo ich dann auch gesagt habe, hä, Entschuldigung, aber wir haben das doch vorher abgeklärt und wir haben gestern woanders gespielt, ich kann jetzt keine Tom herzaubern. Ja, aber unser Management hat gesagt, dass das ganz klar ist, dass du deine hohe Tom mitbringen musst, weil die stelle ich nicht. Kick und kleine und Floor Tom war okay.
Grund warum? Ist die irgendwie aus Gold gewesen?
Ey,
oder?
Ich habe keine Ahnung, das war irgend so ein mieses Custom-Kit und sowas. Nichts gegen zu sagen, habe ich auch, ist cool und schön und sowas. Aber die Tom war irgendwie ganz komisch an seinem Einbeckenständer befestigt und sowas und dem war das dann irgendwie zu stressig im Changeover, das nochmal umzuhängen. Und da habe ich halt auch gesagt, so, ja du, tut mir leid, aber dann haben wir jetzt ein sehr großes Problem, weil es hieß, ich spiele das Ding hier mit und wir haben keine. Und dann hat er sich tierisch geärgert und hat aber gesagt, so, ja okay, spiel's halt.
Oh,
ja, genau. Wo ich mir dann auch dachte, ey, also erstens mal kannst du ein bisschen freundlicher dabei sein, weil ich habe die Mails gelesen und diese Information kam safe nicht bei uns an. Und auf jeden Fall sehr blödes Thema, das muss alles vorher geklärt sein, weil nicht, du brauchst dann was ganz safe irgendwie für deine Show essentiell ist und die andere Band hat das nicht oder braucht das nicht und bringt das dementsprechend nicht mit. Wenn du weißt, du hast solche Sachen, die vielleicht nicht gang und gäbe sind, mach das vorher klar oder hab Spare dabei. Im Notfall, also ich bin eine Zeit lang mit meiner hohen Tom noch extra gereist. Wenn ich
aus dem Grund oder was?
Nee, das war tatsächlich vorher schon, weil ich habe die immer in einer weirden Position für manche und an einem extra Ständer. Und deswegen habe ich das noch oft zusätzlich eingepackt, weil für den Fall, dass das irgendwie alles blöd ist und dann hängt die in einer Position, die für mich nicht cool ist zu spielen, dann habe ich mein Ding dabei, weil, also gerade jetzt als Schlagzeuger gesagt, so, das ist voll wichtig, dass du dich in deinem Schlagzeug zu Hause fühlst, dass alles da hängt, wo es hängen soll, weil das sind alles koordinierte Bewegungsabläufe und wenn auf einmal deine Tom halt 30 Zentimeter weiter vorne hängt, weil sie zum Beispiel oben in der Kick festgemacht ist und nicht an einem extra Ständer dafür, da musst du dich krass umkoordinieren und das nervt total und deswegen habe ich die eigentlich immer Backup dabei und hat's da halt nicht, weil ich es ungefähr ein Jahr nicht mehr gebraucht habe, weil es hieß, ich kann das alles verwenden und ich habe mir auch ein bisschen strebermäßig vielleicht vorher angeguckt, wie sieht dem sein Set aus? Was spielt der denn und passt das alles und sowas? Und dann dachte ich, ja, okay, das sieht auch gut aus.
Warum? Das heißt, wenn man so Bela B ist und dann stehend Schlagzeug spielt, sollte man das auf jeden Fall sagen, ja, weil.
Hey, gibt's eigentlich irgendeinen Schlagzeuger außer Bela B, der das macht?
Ich kenne noch einen, ja.
Ja.
Gute Frage.
Ist der in Ordnung? Hängst du mit dem rum?
Nee, nicht mehr. Gut. Eins, zwei, jetzt war so eine Band aus Mannheim, so Punk. Aha. Der hat auch, also es gibt echt nur ganz, ganz wenige, die es machen. Aber ja, es gibt solche komischen Menschen auf jeden Fall.
Ich habe mal auf so einem Rockabilly-Festival gearbeitet, da war das so ein bisschen etablierter.
Echt?
Ja, ja, das also, ist cooler.
Da haben, genau. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ist es so ein Genre-Ding, dass das da manche
drei
Leute
von
machen?
15 Bands haben so einen stehenden Drummer.
Okay.
So. Aber ich weiß es nicht, die Bands und was.
Ich find's auch weird.
Naja. Die Bands, ja, und jeder von denen darf sich einfach anhören, Billa B. Genau. Aber auch ein bisschen zurecht, weil es einfach komisch ist.
Ja, absolut. Das ist wirklich irgendwie strange. Ja.
Okay,
ja.
Das heißt, wir haben jetzt ausgeladen. Wir wissen, wer was spielen darf. Was würde als
genau,
nächstes
kommen? Genau, der ausladende erste Gang zum Veranstalter. Hallo sagen.
Ja.
Hallo sagen, was geht?
Wir haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen.
Wir genau. sind ja. die Band. Wir sind da. Wo dürfen wir hin?
Ja. Genau. Und dann ist so ein bisschen das Thema, der sagt dir dann, okay, da kommen die Sachen hin, da könnt ihr die Backline parken, da vorne ist euer Merchandise, da ist euer Backstage und dann setzt du dich ja so ein bisschen mit den ganzen Sachen auseinander und dann hast du im besten Fall auch noch ein Daysheet im Kopf. Fettbier in der Hand, liebe ich. Und hast im besten Fall noch den Daysheet im Kopf und weißt, okay, wir müssen uns jetzt zum Beispiel ein bisschen beeilen. Wenn du keinen Mercher dabei hast, wird der Merch extremst gerne vergessen. Und welche Bandmitglieder haben kein Instrument aufzubauen?
Sänger.
So, das heißt zum Beispiel, ist es immer clever, wenn dann zum Beispiel die Sänger in so einem Fall den Merch aufbauen. Die Sänger, der Sänger, die Sängerin. Je nach Konstellation. Und jeder sich erstmal um sein eigenes Instrument kümmert. Und dann, wenn du quasi mit deinem Shit ready bist, weil für den bist du am meisten verantwortlich, dann geht es zum Beispiel darum, okay, was ist als nächstes zu tun? Side-Drops aufbauen. Gucken, dass der Backdrop bereit liegt, dass das alles ausgepackt ist.
Sich den, was ich wichtig finde, ist, sich den Changeover vorher sehr gut zu überlegen. Sich mit den Bands abzusprechen, ja, die
sprechen.
Vor und nach einem spielen, dass man sich überlegt, okay, ihr rollt euren Riser da raus, wir bringen unser Rack da rein, dann
also
stehen
die
wir
Aufgänge
nicht
checken, so
genau,
wo sind die Treppen, was kann
stört
ich überhaupt
tun? Stört es euch, wenn unser Rack jetzt schon auf der Bühne genau. steht? Ist das okay, dass wir das ja. verkabeln können und zum Beispiel irgendwo nach hinten schieben, wo es nicht stört? Zack, hast du 5 Minuten und 4 Leute eingespart im Changeover.
Richtig, im Changeover wäre es gut, wenn man da dann nicht mehr diskutieren muss.
Was bedeutet, was ist Changeover? Also nicht jeder ist Musiker.
Der Wechsel zwischen, der Wechsel von der einen zur anderen Band.
Auf der Bühne.
Auf der Bühne. Das ist die Zeit, die den Prozess beschreibt.
Das ist das, wo immer Musik vom Band läuft.
Ja. Genau. Wo die Leute, glaube ich, 10 bis 15 Minuten Zeit haben.
Da, wo man rauchen geht, wo man sich ein Bier holt, wo man Strahl
genau.
wegstellt.
Genau.
Das ist der Changeover.
Das eine Setup kommt runter von der Band, die ganzen Verstärker und so und das andere Setup.
Deswegen, es kann ja sein, dass Menschen das noch nie mitbekommen haben, weil sie immer Bier holen sind oder immer Bier
stimmt.
Deswegen, wer weiß, ob sie überhaupt jeden Changeover
stimmt.
mitbekommen haben.
Sehr berechtigte Frage. Also, das ist die Zeit zwischen Ende der einen Band und Anfang der nächsten Band. Und was passiert da? Und wie stehen wir uns im besten Fall nicht im Weg.
Ja.
Wo stellen wir die Sachen hin, die wir danach nicht mehr brauchen? Wo kommen eure Sachen her? Ist auch ein bisschen Choreografie tatsächlich. Ja. Wenn du eine große Bühne hast, ist zum Beispiel von links kommt das neue Zeug drauf, rechts geht das alte Zeug runter.
Ja. Das ist eigentlich, das schließt eigentlich an die Setlänge an, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass das Ende definiert ist. Und zwar aus genau dem Grund. Es ist nämlich ein absolutes Unding, seine eigene Show zu überziehen und dadurch die Changeover-Zeit der anderen Band
oh, ja.
zu kürzen. Das ist nämlich
ja.
schlichtweg krass, wir sagen es oft respektlos, aber das ist so ein richtig krasses No-Go. Wenn die andere Band ohnehin nur 20 Minuten Zeit hat und pünktlich starten zu können und ihr dann 10 Minuten überzieht, dann ist das natürlich krasser Bullshit.
Was tatsächlich auch, wenn du jetzt mal bei einem großen Festival bist, richtig Geld kostet.
Voll.
Wir waren mal stimmt. auf das Fest hier in Karlsruhe. Für die Zuhörenden, denen das vielleicht nicht sagt, das ist mit das größte oder ich glaube sogar das größte For-Free-Festival Deutschlands. Mhm. Ganz lange gewesen. Jetzt kostet die Hauptbühne 5 € am Tag. Also immer noch geschenkt und da spielen ganz krasse Künstler. Und ich war lustigerweise mit unserem letzten Gast Niki mal dort, als gespielt hat. Und die Location ist für die Leute, die es nicht kennen, ziemlich atemberaubend tatsächlich, weil da steht eine riesige Bühne, dann ist ein Teilplatz und dann kommt ein ganz großer Hügel, der voll ist mit Menschen. Also es hat so ein bisschen so einen Vertigo-Effekt, wie dein Publikum vor dir aufgebaut ist. Der fand das so krass und so abgefahren, die haben bewusst 15 Minuten überzogen und noch wow. einen Song gespielt und noch einen Song und noch einen Song,
wow.
weil die es einfach so krass geil fanden. Und die haben auch richtig Stress gekriegt und Niki hat auch gesagt, so Alter, das wird jetzt richtig, richtig teuer,
ja.
weil das ist eine Vertragsstrafe.
Das kann man ja endlos spinnen,
ja.
ne, wenn man davon ausgeht, dass die Band danach die Changeover-Zeit ausreizen muss, um ihr Set zu performen und dieses Set soll idealerweise irgendeine neue Platte promoten und dieses Konzert wird aber durch die verkürzte Changeover-Zeit schlechter, Es verkaufen sich vielleicht sogar direkt an dem Tag am Merchstand schon weniger CDs. Da sieht man direkt visualisiert,
das hat alles einen Rattenschwanz,
welche negativen Auswirkungen das rein theoretisch haben kann. Unabhängig davon, dass es zwischenmenschlich ein absolutes Unding ist irgendwie. Ja. Aber das kann instant finanzielle Folgen haben. Und deswegen ist das absolut...
Boah, ich den, den Namen rausschneiden? Ja, gell?
Weiß ich nicht.
Ich glaube schon.
Wieso? Das hat auch jeder miterlebt, dass...
Ja, aber
ich wollte gerade sagen,
halt
da waren 30.000 Leute, also die haben es auf jeden Fall mitgekriegt. Ja,
aber das ist halt so eine krasse Sache, ist die eigentlich richtig, richtig Arschloch.
Wir fragen mal nach. Aber ich erinnere mich zum Beispiel dran, als wir mal irgendwo als Headliner gespielt haben und die Band direkt vor uns waren irgendwie so Local Heroes, die noch ab und zu Konzerte spielen. Ey, und die haben halt schamlos 25 Minuten überzogen.
Weißt du, wo das war? Ohne die Band zu nennen.
Göppingen.
Göppingen.
Da hat uns der Noah gebucht, der gute Noah Sonnen.
Ah, ja.
Du erinnerst dich?
Ja. Jetzt erinnere ich mich.
Und die haben eiskalt wirklich 25 Minuten.
Ganz andere Sachen von dem Abend.
Auch. Aber die haben, und das ist mir in Erinnerung geblieben, stimmt, die haben hardcore überzogen und wir waren richtig pissed.
Richtigen Hass geschoben, ja.
Ja, weil ich meine, das ist klar, jeder Musiker versteht das, dass es geil ist, auf der Bühne zu stehen und wenn die Leute Spaß haben, die da sind und sowas, und das ist total cool und man will eigentlich nie von der Bühne gehen, aber fuck, du hast es zu tun. Ja.
Das sind
ganz
die Regeln,
einfach.
Das sind die Spielregeln, genau. Es gibt keinen Song drüber. Auf großen, größeren Festivals ist es so, habe ich auch mehrfach schon erlebt, dass Bands, die überziehen, denen wird der Strom gekappt. Fertig.
Ja, zu Recht
auch,
wie gesagt.
Dann, wenn es da einen strengen Tourmanager gibt, dann gibt es vielleicht so diese typischen... was weiß ich, ihr seid fertig, ihr habt jetzt eine Minute und wenn du dann noch einen Song ansagst, Strom, zack, Sicherung raus. Ciao.
Ja, fertig. Ich meine, du
find ich auch gut so.
Ist ja richtig so.
Ja,
oh, richtig so.
Andersrum, es gibt auch, also das sind jetzt alles Negativbeispiele. Wir haben es auch schon öfter mal erlebt, zum Beispiel, dass auf einmal der Stage Manager am Rand stand und wir haben gesagt, so, das ist unser letzter Song. Absolut. Und weil wir zum Beispiel unsere Sets eher kürzer planen als länger, um auf Nummer sicher zu gehen, damit genau diese Sachen nicht passieren, rennt der dann ganz gerne mal oft zu mir, weil ich halt hinten sitze und nicht rumrenne und sage, ja, ihr könnt noch einen spielen, wenn ihr wollt. Und dann probiere ich während dem letzten Song vorzurufen, spiel mir mal Close at Heart!
Spiel es selbst, sag doch mal!
Und sowas. Also
du brauchst einen Talkback am Schluss.
Ich brauche echt einen Talkback, ja. Aber also solche Sachen passieren auch. Oder zum Beispiel, es kann ja auch mal passieren, dass du bist Support und die Crowd vor dir eskaliert hardcore, weil sie es wirklich gut finden. Und du hast ein kurzes Set gespielt und da gibt es auch Stage-Manager und Tour-Manager, die sagen, das ist cool, wenn ihr wollt, spielt noch einen, den Leuten gefällt's, die wollen noch einen hören.
Das ist
solche
ja dann
Sachen
eigentlich
passieren
eine
auch.
Kurze Absprache, wenn der Stage-Manager sich mit dem Tour-Manager des Headliners in dem Moment einigt und beide sagen, jo, mach, uns reichen auch 10 Minuten weniger, dann cool.
Ja.
Ne, aber erstmal natürlich pünktlich aufhören. Und pünktlich aufhören heißt idealerweise, ihr seid dann fertig und nicht, es sind noch die letzten Gesänge oder wir machen jetzt gerade noch einen Mitsing-Part oder klatschen noch und lassen uns feiern, sondern die Zeit ist rum, runter von der Bühne. Das heißt, wenn ihr euch feiern lassen wollt, muss das vorher passieren. Wenn ihr was auch immer machen wollt, vorher passieren, runter von der Bühne.
Richtig, und da hängst du dann, also ich merke das immer bei uns tatsächlich, wir sind so schnell dann immer im Abbaumodus, was cool ist und nett ist und sowas, aber wenn ich dann andere Bands angucke und sowas, die dann sich noch eine Viertelstunde jeden 8-mal gegenseitig high-fiven auf der Bühne und sowas.
Genau das
und
meine
du stehst am Bühnenrand und denkst so, Leute, tick, 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 tick.
Fang mal an, euer Schlagzeug da wegzuschieben.
Ja, ja, ganz genau. Das ist ganz schwierig. Das ist wieder so.
Das meine ich.
Ja, das ist ein anderes Beispiel für Read the Room. Da steht die Band, die nach dir spielt, die wahrscheinlich in dem Fall auch größer ist und mehr Leute sehen wollen, und du nimmst denen gerade ihre Zeit weg.
Richtig. Absolutes Unding.
Aber apropos High Fives, ich möchte das Thema kurz abkürzen ein bisschen. Habt ihr oder findet ihr es gut, dass Bands Rituale vor der Show haben? Und wenn ja, was habt ihr für ein Ritual?
Ich habe die Frage vorher gelesen und ich musste total lachen, weil der Chris von City Kids hat mich mal genau das gefragt auf dem Southside. Und gesagt, habt ihr so ein Ding, wo ihr so vor der Show alle zusammenkommt und euch in den Arm nimmt und so einen Schnaps trinkt oder sowas? Ich habe gesagt, ja. Unser Ritual ist normalerweise, wir stehen alle am Bühnenrand und dann ruft jemand, Zick! Wo ist Zick?
Genau, das Ritual ist, wir suchen den Zick, wenn der Krieg läuft.
Ja, es gibt ja immer so Sachen, sowas, oder wie so, eins, zwei, drei.
Nee, das haben wir auch, erzähl du es.
Da hat er auch, also grundsätzlich vorab, ich finde es gut, solche Rituale zu haben. Ich finde es gut, sich durch sowas in so einen, ja, und auch so einen,
das bringt jeden Mode,
emotionalen State reinzubringen irgendwie.
Man macht halt so, triggert so einen Schalter und sagt, jetzt
geht's
los.
Und jetzt, okay, jetzt.
Du musst dann nicht so einen Maori-Tanz aufführen. Nee, aber halt so was Kurzes, wo alle beisammen sind.
Und so jetzt kann ich den Kopf vom restlichen Tag ausschalten. Jetzt konzentriere ich mich die nächsten 30 Minuten ausschließlich auf diese Geschichte hier. Und ich denke nicht drüber nach, ah, den Bus haben wir ein Parkverbot oder das. Sondern
bei sowas bist du ganz oft mit dem Kopf bei allen anderen Sachen um die Show rum, außer bei der Show. Und so ein Ritual bringt dich ganz kurz alle auf denselben Nenner. Und deswegen wird es auch erst gemacht, wenn du quasi bereit bist, auf die Bühne zu laufen. Und dann sind wir wieder kurz alle gelevelt quasi. Ja. Und das ist geil. Willst du unser Ritual erzählen?
Ja, ich habe mir gerade schon überlegt, wie ich das machen soll, ohne dass es komplett bescheuert
ist. Das kannst du ruhig erklären, wir werden ja auch ganz oft ausgelacht dafür. Nee, ich glaube auch, du hast es angefangen, deswegen kannst du es auch erzählen.
Nee, wir stellen uns so, wie man das, wo macht man das beim, ach, beim Football stellt man sich so typisch in, oder egal, bei verschiedenen Sportarten, so typisch in Kreis. Und wir haben dann den gigantischen Spruch.
Alle Hände in die Mitte?
Genau, alle machen die Hände in die Mitte, genau. Und dann sagt einer an, der wer auch immer halt, der sagt dann, unser Auto hat TÜV und dann machen alle zusammen AU. Und dieses AU ist quasi unser
jetzt sind wir bereit.
Schlachtruf.
Oder Maori-Schlachtruf.
Und dann ist dann so Maori-mäßig, dass die anderen Bands in den Backstage
das hören.
Drumherum hören, denken, sie sind da.
Alle haben Gänsehaut. Alle.
Ja, da bin ich mir zu 100% sicher, dass alle das genauso
denken. Und es klingt ja, das Ding ist halt, also von außen, wenn du nicht im Kreis mit drin stehst oder sowas, hörst du nur, wie alle AU machen und denkst schon so, das ist total blöd. Aber wenn du dann noch den Satz vorhörst, denkst du, das ist ja noch viel blöder.
Ja, aber es ist so, dass man dann so, weil wir es routiniert machen, in diesen Showmodus dann irgendwie kommt und dann merkt, okay, jetzt drücke ich mir nochmal die In-Ears nach, jetzt gucke ich nochmal, okay, der Gurt
passt. Stehen wir alles. Im besten Fall, ist der Bühnenaufgang eng, stehen wir in der richtigen Reihenfolge?
Stimmt, auch ein gutes Thema.
Der Ententanz auf die Bühne, ich laufe in der Regel immer als Erster, weil ich mich nochmal einstöpseln muss und so shit. Und dann ist unser Schlachtruf tatsächlich Abgasuntersuchung.
Ja, so fantastisch. Ja, ich find's eh schön, wenn man sowas...
Das klingt wie bei einer Rechtsrockband.
Stimmt.
Wir dürfen immer nur AU sagen, das war's.
Ich find's gut, wenn man sowas Individualisiertes hat, ehrlich gesagt. Also jeder sollte so seinen eigenen Stil finden und seinen eigenen
Egal wie blöd es vorkommt.
Genau, es soll irgendwie Insider das, sein. So, es soll
wenn
einfach,
das den Zweck erfüllt, kurz, ne, okay, wir sind jetzt im Show-Modus und wir denken nicht mehr, wenn man vielleicht 10 Minuten vor der Show irgendeinen Stress hatte mit, oh, wir müssen unseren Merch-Table nochmal umbauen, weil da ist das Kacke oder so. Ne, Stress.
Oder irgendein Belt-Pack hält nicht richtig, was weiß ich was.
Genau.
Die Sachen hast du alle dann erledigt und sobald die AU raus ist, ist es rum, dann wird auch nichts mehr gemacht.
Dann ist Show-Modus.
Dann stehen wir alle zusammen, jeder zieht noch an seiner Fluppe oder trinkt einen Schluck und dann geht's ab.
Ja.
Sehr gut.
Dann ist echt Showmodus. Aber das ist geil, das ist gut. Dann fängt es
an. Oh, das fehlt mir.
Okay, gleich kommt das Intro.
Ja.
Gleich.
Also, wenn du willst, können wir gerne später AU rufen einfach. Am Ende der Folge.
Stimmt. Jetzt kommt das Intro. Das ist für mich immer ein richtig dummer Moment, weil die anderen haben ja alle Wireless in ears.
Ach so,
und ich ja nicht. Und das Intro läuft ja nur nach vorne raus, weil wir auf der Bühne keine Boxen haben. Das heißt, ich höre das teilweise überhaupt nicht. Und dann, da stehen wir da rum.
Und alle sind schon so im Mode.
Und alle sind so, yeah, und die tanzen um mich rum und ich stehe da, wie lange ist noch ungefähr? Und dann schubst mich meistens einer, los, und dann renne ich.
Ja, genau.
Oder ich habe Angst davor, dass das passiert und deswegen sitze ich teilweise oft unangenehme lange alleine schon auf der Bühne.
So cringy kommt er da hin, hinter das Schlagzeug geklettert, dann irgendwie, ich bin schon mal da.
Ja, richtig. Wobei, seit der letzten Tour haben wir das ja sehr gut gelöst. Da macht es unser Backliner, der liebe Chris, der das am Fußpedal startet und ich kann dann mit euch auf die Bühne kommen.
Achso, ich dachte, du machst vielleicht Beatboxen. Einfach für dich. Beatbox mit für dich, dass du
das
weißt.
Wie so ein Übersetzer.
Richtig.
So mit, wie heißt das? Zeichensprache.
Das wär so ein Schlagzeuger-Tipp. Weil so ist für mich auf jeden Fall die beste Lösung. Ich höre das alles nicht, weil ich zu geizig bin für ein Wireless und weil das meiner Meinung nach auch eine Fehlerquelle ist.
Ja.
Im Gegensatz dazu, dass es hilft, dass ich cool auf die Bühne laufen kann. Und normalerweise ist es so, dass mein Kabel, mit dem ich mich ranstöpsel, also meine In-Ears, das Kopfhörerkabel baumelt hinten bei mir unterm Shirt raus. Und ich laufe auf die Bühne. Und da liegt das Kabel dann auf meinem Drumhocker, das habe ich mir vorher da hingelegt. Und dann stöpsel ich das noch kurz ein und dann geht's ab. Und dann ist immer so eine Sache, was mich voll abfuckt, ist, wenn du Zug auf dem Kabel hast, was immer an deinen Ohren zieht. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, das ist immer scheiße, ich hab's noch nie hingekriegt. Und dann habe ich das irgendwo gesehen, dass jemand anders quasi das Verlängerungskabel, wo ich meine Kopfhörer reinstöpsel, einen Karabiner dran gegaffert hat. Und diesen Karabiner mache ich mir hinten in so eine Gürtelschlaufe an der Hose, damit da kein Zug drauf ist, damit es entlastet ist, damit ich so ein bisschen so eine Fallsicherung auch habe, falls ich irgendwie aufs Kabel tapp oder sowas und dann kann ich losspielen. Und normalerweise, und dann ist auch noch das Problem, das dauert auch nochmal kurz und dann willst du das nicht quasi auf den letzten Ticken erst drin haben, sondern dann schon bereit sein. Und zur letzten Tour haben wir es so gelöst, dass quasi Chris, unser Backliner, wenn wir bereit sind, zum Schlagzeug geht, auf mein Pedal dappt und ich laufe dann mit dem Rest der Band hoch und Chris verkabelt mich hinten, klingt mich quasi ein und haut ab und ich kann anfangen zu spielen.
Ja, nice.
Das ist die, jetzt für mich bislang die eleganteste Lösung. Vielleicht hat das, hoffentlich hat das ein, zwei Schlagzeugern weitergeholfen, weil bis ich an diesem sehr simplen Punkt angelangt bin, sind es viele Jahre vergangen.
Hey, das ist auf
der Scheißigkeit.
Viel geiler, sich das als mit irgendeinem so Leukoplast kiloweise im Nacken zu kleben.
Das haben wir ganz oft gemacht
und
das hält
nicht. Doch
nicht.
Ja. Ne? Und dann machst du hier und da.
Das hält einen halben Song, bis du schwisst.
Ja. Also ich finde ja die Kombination, wäre ich Drummer, hätte ich auch so einen Karabiner hinten am Gürtel und was ich noch geil finde, für den Zug hinten ist. Ich habe an meinen In-Ears so kleine Klipse dran.
Von so einem Lavalier-Mikro?
Und zum Beispiel, genau. Und dann klipse mir das hinten in den Kragen.
Ah,
also
gute
ins T-Shirt rein. Und dadurch habe ich direkt am Nacken keinen Zug sozusagen.
Ja, mein Kabel ist übertrieben lang. Also mein Kopfhörerkabel ist, glaube ich, fast 2 Meter oder
1,80,
ja. Das heißt, da kriege ich auf jeden Fall never einen Zug drauf, abgesehen, ich klemm's mir irgendwo ein. Und dann ist Show.
Ja, und dann haben wir es eigentlich,
würde ich sagen. Also, ja, das Allerwichtigste haben wir vergessen.
Was denn?
Dann ist Show, ne? Das hat auch nochmal Potenzial.
Ja, natürlich, es gibt auch Dinge, die parallel laufen.
Aber,
zu der Show. Oder was meinst du?
Dann schön schnell abbauen im Changeover und nicht vergessen, die Abrechnung zu machen.
Ach, stimmt, ja.
Ganz am
ja.
Schluss.
Naja, und was wir auch schon, also ja, aber da, dann schiebe ich nochmal einen schnellen Punkt ein, haben wir auch schon drüber gesprochen. Du guckst, dass du so schnell wie möglich abbaust, packst deinen Scheiß an, damit alles erledigt ist und dann bist du am Merch. Und guckst, ob da Leute sind, die das cool finden, wenn du kommst. Das klingt jetzt wieder ganz eklig, aber da freuen sich Fans drüber.
Das ist wichtig.
Ja, und deswegen gehst du dahin. Und im besten Fall, wenn du nicht Headliner bist, dann kannst du da rumhängen, mit Leuten quatschen, die nächste Band angucken. Und das klingt ganz blöd, aber das habe ich genauso gern wie die Show. Wenn die Show rum ist und alles erledigt ist und ich den Rest des Abends genießen kann.
Ja.
Ja.
Deswegen nie geil. Headliner sein.
Das ist wirklich enorm, ein enorm wichtiger Punkt, weil das ist der die einzige Situation, in der die Fans wirklich mit dir connecten können, face to face.
Entspannt vor allem, weil du fertig bist.
Ja.
Genau, und du bist da, du bist nicht, die treffen dich nicht irgendwo am Backstage-Eingang zufällig, sondern du bist da, weil du für die da sein möchtest. Für jeden, der irgendeine Frage hat, dir was erzählen will, dich einfach mal sehen will oder so, je nach Status.
Und ich finde vor allem, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut.
Und ich finde vor allem, also meiner Meinung nach gehört ja auch immer so, wenn du weißt, du bist auf einem Konzert, deine Band, die du gerne sehen möchtest, spielt nachher und da rennt jetzt zum Beispiel einer von denen alleine rum. Und der ist vielleicht auch gerade ein bisschen in Eile, weil er noch was organisieren muss oder sowas. Genau. Und da haben ja auch manchmal Menschen einfach Skrupel hinzugehen und zu sagen irgendwie so allein schon, so die kleinste Sache von wegen so, hey, ich freue mich voll auf eure Show heute. Was jeden Musiker übelst freut, wenn du das hörst. Erstens
theoretisch,
mal. Ja, theoretisch. Aber wenn du so ein bisschen im Stress bist und es ist nicht so, das ist irgendeine Situation, dann hat man da vielleicht Skrupel hinzugehen. Aber am Merchstand bist du da. Da bist du, ich finde, da ist so eine Gesprächsbarriere weg. Da ist jetzt, hier wird jetzt gequatscht, hier hängen
da
wir jetzt zusammen
Grund,
ab.
Nicht zu quatschen.
Genau, und dann nimmst du, glaube ich, dadurch auch manchen Leuten, die vielleicht gerne mit einem Bandmitglied reden möchten, nimmst du noch so ein bisschen die Scheu der Kontaktaufnahme.
Ja.
Weil das ganz einfach ist, oder? Man redet schon mit jemand anderem und dann kommt noch jemand dazu oder sowas.
Außerdem ist ja bei euch eher so eine Party. Also es wird immer Musik gemacht und es ist eher so schon.
Die Merch-Playlist, ja.
Ja, wir feiern das. Ja. Wir haben da richtig Spaß dran, als Support zu spielen.
Ja.
Und dann am Merch rumzuhängen, Mucke laufen zu lassen, mit den Leuten zu reden. Und das ist dann für mich, wenn ich jetzt so dran denke, immer ein ziemlich cooles Gefühl, wenn während der Show des Headliners auch doch bei uns am Merch als Support Fans rumhängen, die eigentlich ein Ticket wahrscheinlich wegen dem Headliner gekauft haben, vielleicht wegen uns, aber in erster Linie wegen dem Headliner und die dann, um mit uns rumzuhängen, während der Headliner-Show am Merch
sind. Abhängen und Bier trinken.
Und mit uns und reden und lustig und Sachen und wenn es nur für einen kurzen Fistbump oder ein kurzes Hallo oder in irgendwas, ey, ich habe bei dem Song in, ist das und das in den Lyrics, mir ist folgendes mal passiert und so. Das ist total cool und der heutzutage einzige direkte Weg, um mit seinen Fans in Kontakt zu treten. Und gerade natürlich für alle Bands, aber gerade für kleine Bands ultra wichtig und ganz plump und rational finanziell ausgedrückt. Wenn ihr an Merch geht, vertickt ihr auch mehr Merch. Wenn ihr da nur Merch, also angenommen, ihr habt eine Crew mit und da verkauft jemand für euch eure Sachen, dann wird es auch funktionieren, wenn ihr eine gute Show gespielt habt. Aber wenn ihr da selber als Mucker steht und greifbar seid, dann kommen die Leute rum und kaufen halt doch noch irgendwelche Sticker oder Kleinkram halt. Und oder wenn man den Leuten nur so Sticker mitgibt für Umme oder was auch immer. Wenn man kurz nur hier ein Autogramm auf dem Arm oder ein kurzes High Five oder irgend sowas. Es bringt total viel, es macht Spaß, es fühlt sich gut an, es macht Laune, wenn Leute zu dir kommen, sich für dich interessieren, für deine Mucke, für das Projekt, in das man richtig viel Energie steckt. Das ist nur eine Win-Win-Situation.
Auf jeden Fall.
Es ist immer schade,
ist
wenn
nur Gewinner.
Irgendwann der Veranstalter kommt und sagt, könnt ihr Penner jetzt mal euren Merchstand spielen?
Ja. Und die Musik leise drehen, wir möchten schlafen.
Club ist schon zu.
Ja.
Das heißt also, der Merch ist so immer der Abschluss eigentlich. Und dann kann man auch
voll
da entspannen.
Also für mich als Musiker auf jeden Fall. Slayer wird nach irgendeiner Headliner-Show nicht am Merch rumhängen und bei Festivals schon gar nicht. Aber ich find's geil, als Musiker immer und überall bei Clubshows, bei Support-Shows, Headliner-Shows, Festival-Shows, ganz egal, immer an Merch gehen, weil das für uns ja nicht normal ist. Wir sind ja keine Rockstars irgendwie. Und dadurch ist das auch für uns immer speziell und cool und macht Spaß und ist aufregend und man hat so große Augen und ist danach so gepumpt und wenn die Leute aus der Halle sind und alles dunkel wird und man wieder im Bus ins Hotel fährt oder so, dann ist so, dann fällt das erst so richtig ab.
Ja.
Allein, dass dir vielleicht schon jemand sagt irgendwie so, oh ey, ich habe vorhin noch meinen Zug verpasst und wir sind irgendwie 3 Stunden hergefahren, um diese Show zu sehen und wir sind total froh, dass das jetzt gerade noch geklappt hat und dann denkst du dir, also das sind so 2 Sätze, die
den Abend schon geil machen.
Ja, irgendwie. die dir teilweise den Abend retten, die dir zeigen, warum du das Ganze irgendwie so machst und so. Und das ist ultra geil. Und da kriegst du das, also das ging jetzt wieder so egomäßig als Mucker und sowas. Aber das ist der Platz für solche Gespräche irgendwie, finde ich.
Aber cool, also da haben wir echt mal so ein Show, also wie kommt eine Show zustande, haben wir jetzt mal diskutiert, dass es tatsächlich nicht nur eine kurze Zeit ist, sondern einfach echt eine lange
viel Arbeit.
Ich habe das Gefühl, wir haben gerade wieder nur über so ein Achtel gesprochen von allem.
Geht
euch auch so?
Aber man kann aus dem, was wir hier abgesteckt
haben. Warum habe ich wieder 8 gesagt?
Ich weiß nicht.
Das ist irgendwie meine Zahl.
Was haben die Illuminaten damit zu tun? Ja, natürlich haben wir so den groben Rahmen abgesteckt. Ja. Die einzelnen Abläufe sind natürlich krass aufwendig und da könnten wir stundenlang noch drüber reden. Aber so haben wir, glaube ich, chronologisch halbwegs mal so den Ablauf hinbekommen und auf einzelne Themen können wir ja sonst ein andermal noch drauf eingehen. Sei es, keine Ahnung, Performance-Proben, sei es Kontakt mit Bookern, egal, ne? Diese ganzen kleinen Einzelthemen.
Sei es generell Performance, das wird schon eine Folge füllen eigentlich.
Genau, und wir können auch zum Thema Merch eigentlich mal eine Folge machen.
Ja, gerne, ja.
Das wäre jetzt wieder so ein Punkt zu fragen, was von diesen 10.000 Sachen, die wir heute angeschnitten haben, würdet ihr vielleicht gerne in einer Extra-Folge hören?
Wobei habt ihr die größten Schmerzen? Was interessiert euch am meisten? Sind es organisatorische Abstimmungen oder ist es der kreative Setlisten-Erstellungsprozess?
Wir tun uns ja manchmal nicht so leicht damit, mit was ist das nächste Folgenthema. An dieser Stelle Shoutout an Yannick von mir aus dem Haus, der uns beim Biertrinken letzten Freitag die Idee für diese Folge geliefert hat. Ich habe ihn gerade noch getroffen, bevor ich losgefahren bin. Er hat gesagt, macht ihr das jetzt echt heute?
Guter Dude. Ja, nice. Klar, voll gern. Wir überlegen natürlich, ne, was ist spannend für die Menschen. Das ist, glaube ich, für uns jetzt gerade, der Podcast ist ja noch nicht so alt, aber noch nicht ganz einfach abzuschätzen, worauf haben die Leute Bock, was interessiert die wirklich, was ist eigentlich...
Der Wurm muss im Fisch schmecken in dem Angler.
Richtig, natürlich präsentieren wir auch das, was wir präsentieren wollen, aber schlussendlich machen wir das ja für Menschen, die sich für so etwas interessieren. Und
ja, für Musik und für die Abläufe und warum überhaupt Musiker Geld verdienen oder warum sie Geld verdienen sollten, ehrlich gesagt.
Ja. Ja. Und da
und warum, und da möchte ich jetzt
Input.
Nicht die Mitleidsflagge schwingen, warum sie definitiv zu wenig kriegen für den Aufwand, den man betreibt.
Auf jeden Fall, ja. Weil Proben bedeutet 2-3 Stunden oder 4-5 Stunden die Woche, wenn nicht sogar mehr. Aufnahmen, das ist eine Unsumme an Stunden, die zusammenkommen nur für ein Album.
Da wundert man sich manchmal, warum irgendwelche großen Künstler 6-7-stellige Gagen kriegen. Natürlich kriegen die ja einen Arsch voll Geld, aber...
Und schreiben die Songs nicht selbst.
So, ja, deswegen entstehen hohe Produktionskosten.
Eben, die Leute wollen auch bezahlen.
Viele Menschen sind involviert. Lass mal eine Rihanna 4 Wochen Produktionsproben machen, was das ein Arsch voll Geld kostet, irgend so eine Arena zu mieten. 100 Menschen arbeiten da und so und dann kostet am Ende halt das Ticket auch irgendwie 4.000 Euro. Ja.
Wo wir bei meiner Schmerzgrenze sind.
4.000 Euro
genau, ist halt
pro Ticket.
Genau,
ja, 4.000 Euro.
Ja, ich hab's kurz spontan hochgesetzt, als du Rihanna gesagt hast.
Aber apropos Rihanna, kommen wir mal zu unseren Songs für die Playlist.
Ja.
Ich habe heute auch einen Rihanna-Song, du auch?
Ja, ich glaube auch, ja. Wir alle drei haben Rihanna-Songs.
Ah, das ist ja witzig.
Meine ist von Beyoncé.
Oh my gosh.
Beyoncé, oh my gosh.
Love her.
Ja. Dominik, so möchtest inspiring. Du vielleicht anfangen? Also, ja, möchtest du anfangen mit deinem gerne. Song?
Meine Teenie-Legenden. Oder eine der Teenie-Legenden, MXPX.
Hast du bei denen auch in die Hose gepisst?
Die habe ich noch nie live gesehen.
Ich auch nicht.
Habe ich noch nie live gesehen.
Also wird es doch passieren.
Aber ja, habe ich auch gemacht.
Ja, halt zu Hause.
Ja, genau.
Als ich sie gehört habe und der Song so gut war und ich wollte einfach nicht rausgehen.
Nee, da muss ich immer, eigentlich fast egal, welchen Song ich von denen höre, muss ich an typische Teenie-jugendliche Skater-Zeiten denken, in denen man ganz wenig Sorgen hatte und auf irgendwelchen, bei uns auf dem Dorf, auf dem alten WG-Platz, da war die Halfpipe aufgebaut.
Ja.
Und da sind wir immer rumgeskatet. Jedenfalls, der Song heißt...
Freitagnachmittags am Skater rum, coole.
Genau, richtig, einfach so. 2 Bretter dabei, aber keine Rolle dran. Der Song heißt Chick Magnet und ist für mich eine Zeitmaschine 15 Jahre zurück. Anhören, geil. Cooler Song.
Ich dachte, jetzt kommt sowas und ich glaube, der ist für mich geschrieben.
Na, ich will gar nicht auf das Thema direkt eingehen, deswegen habe ich es umschifft. Der Song ist, fühlt sich gut an und ob wer jetzt der Chick Magnet ist, das lasse ich mal dahingestellt. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es der Marian nicht ist.
Das ist sicher. Das glaube ich auch.
Dick Magnet.
Wow. Schneide ich alles raus?
Nein.
Nein.
Doch.
Nein.
Ich habe die Schere in der Hand.
Nein.
Unisono.
Komm, wir berühren das mit den Füßen.
Das musst du aber drin lassen.
Das Füße berühren auf jeden Fall. Den Rest lasse ich alles raus.
Ja, das hat man gesehen in der Audiospur.
Nur zu weird. Aber um zu sagen, es ist ein schöner Song. Das der Fall ist so ein bisschen auch passt zur sommerlichen Hitze.
Ja, das stimmt. Denk. Nicht gut.
Auf jeden Fall treibend. Macht Spaß.
Cool.
Ich bin direkt in den Ellenbogen gebrochen, weil ich aufs Skateboard gesprungen bin, als ich den Song gehört habe.
Lief der echt dabei?
Nein.
Okay, ist ja witzig gewesen. Weil Dommer hat sich wirklich vor kurzem, als er wieder angefangen, mittlerweile schon wieder 2-3 Jahre her,
ja.
Aber sich den Ellenbogen gebrochen, als er wieder freitags am Skateplatz rumcoolen wollte und quasi so den 14-Jährigen erzählt hat, damals war ich gut.
Also früher konnte ich's.
Genau. Hatte ich mal so Zwirbelwirbel.
Also cool war und ohne Protektoren fahren wollte.
Bin ich einfach so die Rampe runtergefahren, überhaupt nicht spektakulär, Steinchen, zack, hingefahren. Arm gebrochen.
Helden sind für Trottel.
Ja, richtig traurig. Ah. Traurige Geschichte eines alten Mannes. Ja,
und der Arzt, das allererste war natürlich, hatten Sie Schütze an? Nein.
Ich hatte ein langes T-Shirt an.
Ja, genau.
Ich hatte früher beim BMXen hatte ich so einen Kumpel, der Briegel, und der hat immer seine Protektorenjacke angehabt und das war so eine richtige ASV Fußballsportjacke.
Ja.
Das war seine Protektorenjacke.
Sehr gut.
Hatte nichts geholfen, als er sich einen Unterkiefer zertrümmert hat.
Ah. Hätte die Jacke mal ins Gesicht geschnürt.
Ah. Echt so, die hört ja am Hals auf.
Ja, pff, Depp.
You go?
Ja, also meine Band, mein Song ist von Capstan. Capstan macht eigentlich Capstan. Eher so... Capstan? Capstan, sagt man so?
Capstan. Das klingt wie ein Vorort von Wien.
Ja, Capstan. Und im Berliner Viertel. Ja.
In dem nur Österreicher wohnt. Ja. I guess Capstan halt.
Bei uns die Mitte, nein, Capstan.
Das Buchsviertel.
Ich kann es auch gerne in Kapstan.
Kapstan, ja.
Jetzt geht's wie ein Vorort von Moskau.
Kapstan.
Land in Südafrika.
Ah, lass mich einfach ausreden.
So, Samu.
Die machen eigentlich eher härtere Musik, also so Breakdown und Geschrei. Und dieser Capstan-Song Take My Breath Away ist eher so ein, weiß nicht,
ein guter Song im Vergleich.
Eher fröhlicher, weiß ich, ein bisschen partymäßiger, ein bisschen sommerlicher. Mhm. Die erste Aussage war vorhin wieder von den zwei die ersten 10 Sekunden sind scheiße und danach wird er wieder besser, wie alle Songs von Miri.
Das hat der Samu gesagt.
Das hat
ich habe nur gesagt, die ersten 10 Sekunden sind scheiße.
Nein, und ich habe auch nicht gesagt, und die restlichen auch.
Sonst nichts.
Ist offen. Nein, ich hab nicht scheiße gesagt, ich habe gesagt weird.
Ja. Wie alle Songs von Miri.
Ja, das habe ich gesagt.
Liebe Community, helft mir mal und sagt bitte, dass meine Sachen einfach alle gut sind. Vielen Dank.
Nein, das wird nicht passieren.
Und ja, dieser Song.
Schwach anfangen, stark nachlasse. So sind meine Songs.
Und jetzt kommt der Samu, ich möchte nicht mehr drüber reden, ehrlich gesagt. Ja, okay. Lasst euch inspiriert von meinen guten Songs.
Nein, der Song ist wirklich cool.
Ja.
Ab Sekunde 30 oder so gefällt er mir echt.
Ich finde aber auch die ersten, also tatsächlich die ersten 20 Sekunden echt scheiße. So, die sind
die
richtig
passen
dumm,
nicht rein, gell?
Richtig dumm leider.
Die sind irgendwie so komplett off.
Würde ich gerne rausschneiden. Ja. Könnte ich nur schneiden. Nee, kann ich nicht. Ich kann leider nicht schneiden.
Mach das und lad den Song extra so bei Spotify für dich hoch.
Der geht viral, weil alle darauf gewartet haben.
Ich glaube auch, ja.
Miri-Mix.
Der Miri-Mix.
Okay, mein Song ist von der Band Citizen und heißt I Want to Kill You. Schöner Titel. Ja. Musstet ihr, das fällt mir jetzt gerade ein, kennt ihr noch dieses Video von diesem Bauchredner mit der Puppe?
Ja, es gibt einige.
Ahmed.
Ja, Ahmed, der Terrorist.
Ja, genau.
Hat nichts mit dem Song zu tun. Fällt mir nur gerade ein. Richtig, richtig starker Song. Ich habe den vor ein paar Wochen zum ersten Mal gehört, weil Citizen eine der Lieblingsbands meiner Freundin ist, mit denen ich aber nie so richtig warm geworden bin. Und die hat mir auch den Song gezeigt und ich bin auch nicht so richtig mit warm geworden. Und dann habe ich ihn aber vorletzte Woche oder sowas nochmal gehört und habe gemerkt, fuck, der ist großartig. Und deswegen ist er die Woche mit dabei. Ich hatte noch so einen anderen Song in der Hinterhand.
Der interessiert hier aber überhaupt nicht.
Nee, weil mir aufgefallen ist, dass ich in der letzten Zeit immer nur so Songs nehme, die 2/3 so alt sind wie ich. Und ich dachte, geil, der ist letzte Woche erst rausgekommen. Ich könnte was Aktuelles machen, aber da hatte ich euch schon gesagt, dass ich den Song nehme. Deswegen hebe ich ihn vielleicht für die nächste Probe auf.
Aber seht es, dann habe ich auch meine Playlist.
Probeaufnahme, das geht.
Nee, ist schon eine Probe. Ja, ist wie eine Probe.
Eine Live-Probe.
Aber Citizen habe ich auch in meiner Playlist, also ich kenne den schon und finde ihn auch fantastisch.
Der ist gut. Hast du mal das Video geguckt?
Überhaupt nicht, nee.
Es ist ultra weird. Du siehst so einen komischen Typ, der mit einer Taschenlampe durch den Wald rennt, weil er da so Lichter und Menschen sieht, die in so Warnwesten rumrennen.
Mhm. Und dann, im Wald auch, die Warnwesten?
Ja. Und dann siehst du auf einmal, was die Leute da machen. Und die machen nichts, außer auf so Home-Trainern abhängen und trainieren. Und da macht er auch mit. Und dann läuft der Song dabei und auf einmal fühlt das voll und dreht richtig durch auf diesem Peloton-Rad. Ist ziemlich geil. Also wieder so ein Video, wo du dir denkst, das hättet ihr euch auch sparen können.
Übelste.
Aber es ist eine Single geworden, weil es ein guter Song ist und deswegen braucht es irgendein Video. So die Situation, die wir schon bei jeder Single hatten eigentlich.
Die wir schon ab und zu bei jeder Single hatten.
Aber schön, da sind wir jetzt am Ende angelangt. Ich hoffe,
das waren doch locker 15 Minuten schon wieder.
Ich glaube, ja, 16 sogar.
Nee, sag mal, wie viel?
2. Und,
Shit, das Ding läuft schon eine Stunde 18, ja, aber wir haben auch noch ganz viel Shit-Talk vorher gehabt.
Ui.
Genau,
den gibt's exklusiv auf Patreon. Ungeschnitten.
Ich wollte es gerade sagen.
Director's Cut.
Ja.
Die Patreons bekommen immer mal wieder so kleine Schmankerl von uns und unsere Telegram-Gruppe, die wir haben, ist fantastisch. Die Leute connecten sich, die treffen sich heute, wir haben auch nachher kurz einen Call mit denen, treffen sich heute.
Den die angezettelt haben, um heute über Zoom zusammen Bier zu trinken. Ja. Wie
so
cool
ist
das?
So geil ist unsere Community. Genau.
Auf jeden Fall.
Da wollte ich vorhin mal kurz sagen, weil wir bewerben immer Patreon und jetzt ist halt der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, weil nicht von wegen, ja, es gibt exklusiven Content und sowas, interessiert nicht so viele Leute, ist auch okay. Aber wenn ihr keine Freunde habt, dann kommt da dazu. Weil die Leute, die wir haben, die connecten sich untereinander und machen so coole Sachen wie heute, wo wir jetzt gleich noch reinjoinen.
Ja, oder die gehen auch auf Konzerte
zusammen und so. Konzerte, ja. Wie crazy ist das?
Ey, Boys, it's Fire and Hot Water Music, Alter, und Sam I Am.
Und Nickelback.
Rick Dick Nice. Vom Nickelback.
Rick Dick Nice?
Ja. Nickelback. Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, dein Spitzname im Swingerclub.
Nickelback?
Nee, Rick Dick Nice.
Rick Dick Nice.
Mit diesen schönen Worten möchte ich bedanken.
Ich habe schon wieder keine Verabschiedung.
Ja, das ist richtig. Das wussten wir alle.
Wir können es noch ein bisschen künstlich in die Länge
ziehen. Ich überlege.
Auf Wiedersehen, ihr zwei.
Zeit hast du noch.
Es hat mir viel Spaß gemacht heute.
Das Outro läuft schon im Hintergrund.
Habt ihr eine Idee?
Überhaupt nicht. Wenn, dann würde ich sie auch nicht sagen, ehrlich gesagt.
Das ist voll schwer, was ich nämlich jede Folge her auf mich nehme. Ja, dafür verwende ich mehr Hirnschmalz als für die komplette Folge.
Bist aber auch selber schuld, ehrlich gesagt.
Schickt uns clevere Verabschiedungen.
Ja, nee, schickt uns Samu clevere Verabschiedungen, die er für sich selber ausgeben kann.
Rettet meinen Arsch für alle kommenden Folgen, damit ich eine coole Verabschiedung habe.
Olé, olé.
Nix. Um kurz die peinliche Pause zu erklären, die beiden haben sich gerade angeguckt, einfach mit den Fingern aufeinander gezeigt.
Ja, vielen Dank, dass ihr uns zuhört.
Ich trinke jetzt noch die Flasche Wein leer.
Juhu! Es hat uns wie immer, ich hoffe ihr hört's, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen.
Ich fand heute voll cool.
Heute war mal okay.
Und im Gegensatz zur letzten Folge habe ich nicht Angst, dass wir so sternhagelvoll waren.
Das ich glaube, es ist sehr voll. Ich glaube schon, dass wir ein bisschen betrunken sind, ehrlich gesagt. Wir trinken ja Winterbock.
Ich bin schon betrunken gekommen. Ja,
okay. Sehr gut, von daher gesehen, vielen Dank Dominik.
Ja, sehr gerne, vielen Dank auch.
Vielen Dank Samuel.
Danke, ebenfalls.
Bis in zwei Wochen und wir hören uns.
Tschüss.
Ciao.
Oh, das ist doch okay. Ja,
hast dich gerettet, hast du auf jeden Fall
gerettet. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt.
Nee, hast du nicht gesagt.
Nein, im Privaten.
Ja, ist egal.
Okay. Da habe ich mir auch schon gedacht, so... An der Grenze.